SRF 1.
Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Nach dem Nein zur Altersvorsorge. Was wird aus unseren Renten? Darüber diskutieren wir im Tagesgespräch mit der FDP-Nationalrätin und dem CVP-Ständerat und fragen, wie soll das Parlament so überhaupt noch zu tragfähigen Kompromissen kommen? Schon gewiss ist, die Mehrwertsteuer sinkt wieder ab Anfang Jahr, fragt sich aber, werden wir das spüren in unseren Portemonnaies? Nach der Wahl in Deutschland. Die siegreiche AfD ist zerstritten. Frauke Petri sorgt für einen Eklat an der Medienkonferenz. Die anderen Parteien taktieren im Hinblick auf eine Regierungsbeteiligung. Und der Schweizer Industriekonzern ABB kauft die Urzelle des gigantischen General Electric-Konzerns für 2,5 Milliarden Dollar. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic und Patrick Seiler. Er hat die Nachrichten.
Frauke Petri, Co-Präsidentin der Partei Alternative für Deutschland, will als Einzelabgeordnete im Bundestag einziehen und nicht als Mitglied ihrer Fraktion. Das sagte Petri an einer gemeinsamen Medienkonferenz mit den AfD-Spitzenkandidaten Alice Weidel und Alexander Gauland. Nach ihrem Auftritt verließ sie die Konferenz. Innerhalb der AfD-Spitze schwelen seit längerem Konflikte. Die AfD erhielt bei den Wahlen gestern 12,6% der Stimmen und kommt im Bundestag nun auf 94 Abgeordnete. Der Flughafen Tegel in Berlin soll offen bleiben, auch wenn dereinst der neue Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg in Betrieb gehen wird. Dafür haben gestern gut 56% der Stimmberechtigten gestimmt, wie die Landeswahlleiterin am Morgen mitteilte. Die Abstimmung ist allerdings nicht bindend, sondern lediglich eine Aufforderung an den Berliner Senat, sich für den Weiterbetrieb Tegels einzusetzen. Hans-Jörg Walter gibt sein Amt als Nationalrat nach 18 Jahren ab. Der Thurgauer SVP-Parlamentarier tritt auf den 26. November 2017 zurück. Er mache einer jüngeren Person Platz, sagte der 66-jährige Radio SRF. 2008 wäre Hans-Jörg Walter fast Bundesrat geworden. Er unterlag in der Wahl gegen den heutigen Finanzminister Ueli Maurer.
Diese Gedanken und Gefühle kommen jeweils auf, wenn Bundesratswahlen stattfinden. Das war also letzte Woche der Fall. Aber für mich hat diese Konstellation gestimmt. Ich habe mich damals für Ueli Maurer eingesetzt und ich bin froh, dass es so rausgekommen ist.
Es sei ein großes Privileg gewesen, Mitglied des Nationalrates sein zu dürfen, insbesondere die Zeit als Präsident des Bauernverbandes zwischen 2000 und 2012 sei für ihn eine spannende Herausforderung gewesen. Wegen der gesperrten Zugstrecke im deutschen Raststadt verlagerten sie viele Transportunternehmen einen Teil ihrer Ware auf den Rhein. Im August wurden in Basel insgesamt 12.500 Schiffscontainer verladen. Das sind über 3.400 Container mehr als im Vormonat, wie die Rheinhäfen melden. Für September rechne man nochmals mit einer Steigerung der Containermenge. In Japan gibt es vorgezogene Neuwahlen. Regierungschef Shinzo Abe hat angekündigt, er werde das Parlament am kommenden Donnerstag auflösen. Voraussichtlich wird dann am 22. Oktober ein neues Parlament gewählt. Internationale Medien spekulieren, dass Abe damit von aktuell besseren Umfragewerten für seine Partei profitieren und die Mehrheit im Parlament ausbauen will. Zuvor hatte Abe angekündigt, seine Regierung wolle die Wirtschaft stützen mit einem Konjunkturprogramm von umgerechnet gut 17 Milliarden Franken. Französische Lastwagenfahrer haben mit Protestaktionen begonnen. Sie wehren sich damit gegen die Arbeitsmarktreform von Präsident Emmanuel Macron. Ein Gewerkschaftssprecher sagte im Radio, im ganzen Land fänden etwa 40 unterschiedliche Aktionen statt. Laut Medien blockierten Fernfahrer bereits in der Nacht eine Autobahn nahe der Grenze zu Belgien. Gewerkschafter kündigten auch an, Treibstoffdepots blockieren zu wollen. Präsident Macron will mit der Lockerung des Arbeitsrechts dazu beitragen, die hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Im Luzerner Napfgebiet wird ein neues Mitfahrsystem mit dem Namen Taxito definitiv eingeführt. Ein zweijähriger Testversuch im Luterntal sei erfolgreich gewesen, teilt der Luzerner Verkehrsverbund VVL mit. Das Taxito-System funktioniert über Haltestelle mit Anzeigetafeln. Via SMS wird das Reiseziel angezeigt. Fährt nun ein Auto vorbei, kann die wartende Person mitgenommen werden. Im Napfgebiet bezahlt sie 2 Franken. Der Verkehrsverbund will mit Taxito dünn besiedelte Gebiete besser erschließen. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint häufig die Sonne, im Westen ziehen Wolken auf. Morgen ist es noch zeitweise sonnig, lokal fällt etwas Regen. Im Süden ist es meist bewölkt mit stellenweise Regen. Die Temperatur erreicht 18 bis 21 Grad.
Die Rentenreform ist also gestern an der Urne abgelehnt worden. Eine direkte Konsequenz des Neins spüren wir alle schon sehr bald im Portemonnaie. Die Mehrwertsteuer nämlich sinkt auf den 1. Januar um 0,3 Prozentpunkte von 8 auf 7,7%. Darüber dürfen wir uns aber nicht lange freuen. Warum, erklärt Dominik Meyer.
0,3 Prozentpunkte weniger Mehrwertsteuer. Das tönt nach wenig, doch es täuscht. In Franken und Rappen geht es um viel Geld. 800 Millionen Franken weniger Mehrwertsteuer wird ab nächsten Jahr der Staat einziehen. Die 800 Millionen flossen bislang in die Invalidenversicherung. Die Rentenreform hätte das Geld umgeleitet in die AHV. Und jetzt mit dem Nein von gestern fällt der Zuschlag ganz weg, die Mehrwertsteuer sinkt. Daniel Lampard vom Gewerkschaftsbund markiert Position und verlangt, die Leute müssten das direkt spüren im Portemonnaie.
Eine Mehrwertsteuersenkung in der Schweiz gab es so noch nie. Und die Gefahr ist groß, dass die Firmen das einkassieren, wenn sie die Preise nicht senken. Und deshalb müssen wir das jetzt überwachen, dass diese Vorteile 1:1 an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben werden.
Es geht hier nicht um Milch, Brot, Gemüse und alle anderen Lebensmittel. Für sie gilt ein reduzierter Mehrwertsteuersatz und der bleibt gleich. Die Steuer hingegen auf Fernseher, das Handy oder die Rechnung der Autogarage sinkt. Ein Preis von 1'000 Franken sinkt theoretisch um 3 Franken. Werden aber die Firmen die Preise tatsächlich auch senken? Ja, versprechen auf Anfrage Migros und Coop. Bernhard Salzmann hingegen vom Gewerbeverband ist etwas vorsichtiger.
Teils werden die Unternehmen das vielleicht direkt weitergeben können, teils wird das partiell weitergegeben. Das kommt auf die Branche drauf an, auf den Markt, worin sie sich bewegen. Aber es ist sicher so, dass diese Entlastung für die Konsumenten sich positiv auswirkt, wie auch für die KMU.
Salzmann verweist aber auch auf Zusatzkosten für die Wirtschaft. Die Firmen müssen ihre Buchhaltung umstellen auf die neuen Steuersätze, Kassensysteme zum Beispiel umprogrammieren. Die eidgenössische Steuerverwaltung schätzt die Kosten für solche administrativen Aufgaben auf 150 bis 200 Millionen Franken. Diese Kosten anerkennt auch Priska Birrer-Heimo, die Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz. Bürokratiekosten aber, sagt sie, dürften keine Ausrede sein für zu hohe Preise.
Sie haben diese Umstellungskosten ja nur einmal. Und dann meine ich, in der heutigen digitalen Welt wird eine Umstellung nicht mehr das Ausmaß an Aufwand brauchen, wie das früher war.
Und deshalb wollen die Konsumentenschützerinnen genau hinschauen ab dem 1. Januar, wenn die Mehrwertsteuer sinkt. Was jetzt schon klar ist, früher oder später wird die Steuer wieder steigen zugunsten der AHV, sobald ein nächster Anlauf für Reformen bei den Renten auch gelingt. Bis dahin können Konsumentinnen und Konsumenten günstiger einkaufen. Es ist ein Vergnügen auf Zeit.
Das also die unmittelbaren Konsequenzen des gestrigen Neins zur Rentenreform. Mit dieser Reform hatte Innenminister Alain Berset einen großen Wurf geplant und daran jahrelang gearbeitet. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt zeichnet Bersets Einsatz nach.
Nach 2 misslungenen Anläufen für eine 11. AV-Revision und 2 gescheiterten Gesundheitsministern tritt er im Dezember 2011 auf den Plan, um die Altersvorsorge von Grund auf zu reformieren. Gerade mal 39 Jahre jung startete politische Senkrechtstarter bei seinem Einzug in den Bundesrat mit Vorschusslorbien von links und rechts. CVP-Ständerat Permin Bischoff schwärmt am Tag der Wahl.
Er ist nicht ein spektakulärer Revolutionär, er wird das Land nicht umstülpen. Ich habe ihn erlebt als echten Brückenbauer.
Alain Berset versucht sich dann trotzdem am großen Wurf. Die Reform der Altersvorsorge 2020, die er und der Bundesrat vorlegen, will alles auf einmal. Mit einer Paketlösung sollen erste und zweite Säule gemeinsam saniert werden. Der Gesundheitsminister erklärt sich.
Das ist diese Wille, die ich habe, eine Gesamtsicht zu haben und nicht diese Kästchensicht.
Doch von den Kästchen mag sich das Parlament nicht lösen. 1,5 Jahre lang flickt es an der Vorlage herum. Alain Berset gibt derweil den coolen Bundesrat, wehrt sich für seine Jahrhundertreform, um schließlich einzusehen, dass sie so keine Chance hat. Ganz Realpolitiker schwenkt er rechtzeitig auf den Kurs des Parlaments ein.
Bis jetzt hat niemand wirklich den Bundesratskonzept unterstützt, außer der Bundesrat selber. Es lohnt sich nicht mehr, einfach ganz allein da in der Wüste zu schreien.
Niedergeschrien wird der SP-Bundesrat dafür dann ausgerechnet aus den eigenen Reihen. Am Kongress des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes bereiten die Frauen ihm einen überaus frostigen Empfang.
Monsieur Berset, les femmes sont fâchées.
An Pfiffe und Gegenwind muss sich der Erfolgsverwöhnte in der Folge gewöhnen. Bersets Worte werden eindringlicher, drohend gar.
Ein Absturz in dieser Diskussion würde bedeuten, eine Schuldenwirtschaft zu entwickeln, und das können wir uns heute nicht leisten.
Im Abstimmungskampf reist der Gesundheitsminister kreuz und quer durchs Land. Er spricht viel und er spricht schnell. Er kämpft und er verliert. Gestern, am Abend der Abstimmungsniederlage, wirkt Berset äußerlich gefasst. Nein, er denke nicht daran, das Dossier Altersvorsorge jetzt aus der Hand zu geben. Nein, er habe nie daran gedacht, ins Außendepartement zu flüchten.
Ich bleibe hochmotiviert.
Und er schlägt den Bogen zu jenem Dezember 2011, als ein 39-jähriger Brückenbauer aus dem Kanton Freiburg angetreten ist, die festgefahrenen Positionen im Dossier Altersvorsorge einander näher zu bringen.
Wenn ich gewählt worden bin im Bundesrat, ich meine, das Parlament hat auch gewusst, wer er wählt. Das Parlament hat gewählt einen neuen Bundesrat, der einfach immer mit Leidenschaft für die Dossier engagiert.
So sei das nun mal in der direkten Demokratie. Auch bei einem Nein sei es die Pflicht des Bundesrats, die Schweiz zu regieren, sagt der Abstimmungsverlierer und macht sich daran, hochmotiviert und mit Leidenschaft die Scherben zusammenzukehren.
Philipp Burkhardt. Im Tagesgespräch um 1 schauen wir vorwärts, fragen die Verantwortlichen, wie weiter jetzt? Und vor 1? Vor 1 schauen wir aufs neue Deutschland, wo in der siegreichen Partei die Nerven blank liegen bei der AfD, wo die FDP geschickt taktiert und sich als Koalitionspartner in Position bringt. Welche Koalition wird's denn? Jamaika oder eine andere? Einfach wird so jedenfalls nicht zum Regieren. Dann nach Frankreich. Dort weht Präsident Macron ein kühlerer Wind entgegen nach den Senatswahlen. Wir wollen wissen, wo ihn das bremsen wird. Voll aufs Gas drückt dagegen ABB in den USA und geht damit ein ziemliches Risiko ein, was auch die Börse so quittiert. Ausgerechnet nach dem Tag des Sieges, am Tag, an dem alle Augen auf die früheren Außenseiter gerichtet sind, hätte man das nicht unbedingt erwartet. Kaum ist die Bundestagswahl vorbei, gibt es an der ersten Pressekonferenz der AfD einen Eklat. Co-Parteichefin Frauke Petri erklärt, sie werde die Fraktion der AfD verlassen. Peter Vögeli mit einem Sittenbild der neu drittstärksten Partei Deutschlands.
7 Minuten dauerte die Pressekonferenz der AfD, dann ergriff Parteichefin Frauke Petri das Wort. Die 12,6% seien schön und gut, aber ihr Ziel sei...
Der Anspruch an diese Oppositionsrolle, der ist für mich ganz klar, die Regierungsübernahme in 2021 vorzubereiten.
Das sei bei ihren Gegnern, den Spitzenkandidaten Alice Weidel und Alexander Gauland, nicht der Fall.
Eine anarchische Partei, wie es in den vergangenen Wochen das eine oder andere Mal zu hören war, die AfD sei, die kann in der Opposition erfolgreich sein, aber sie kann eben dem Wähler kein glaubwürdiges Angebot für eine Regierungsübernahme machen.
Und dann kam es. Die AfD-Parteichefin erklärte, sie wolle der AfD-Fraktion nicht angehören. Sie stand auf und ging, trotz Protest des Journalisten, der die Pressekonferenz leitete.
Ich möchte mich bei meinen Kollegen bedanken, bei Alice Weidel, bei Alexander Gauland und bei Jörg Meuthen und werde jetzt diesen Raum verlassen. Dankeschön.
Also, pardon. Das halte ich, Frau Petri, das finde ich kein faires Verhalten, hier auch gegenüber den Kollegen.
Es tut mir leid, aber
Sie nutzen das Forum der Bundespressekonferenz, um hier eine Botschaft zu setzen und verschwinden dann. Also insofern missbilligen wir dieses Verhalten ausdrücklich.
Petri hat sich seit ihrer Entmachtung im Frühling am Parteitag in Köln immer wieder als bürgerlich-konservative Politikerin stilisiert, die an die Regierung kommen will, obwohl sie in der Vergangenheit durch verbale rechtsextreme Entgleisungen aufgefallen war. Möglicherweise geschah dieser Auftritt also nicht aus Überzeugung, sondern als Teil eines Machtkampfes. Immerhin hat Frauke Petri in Sachsen gestern ein hervorragendes Resultat erzielt. Ihr Kontrahent, Spitzenkandidat Alexander Gauland, reagierte gelassen. Er glaube nicht, dass Petri die Fraktion und die Partei spalten wolle.
Frau Petri ist alleine gegangen. Ich sehe nicht, dass Abgeordnete ihr folgen werden. Und ich bleibe dabei. Mich wundert das alles gar nicht. Ich habe die frühen Grünen erlebt. Und unsere Partei ist ein gieriger Haufen. Und jetzt ist halt jemand obergärig geworden. Das passiert. Und da soll man sich nicht so viel Kopf zerbrechen machen.
Die AfD-Fraktion wird durch den Abgang von Frauke Petri homogener, mehr Protestpartei. Im ersten Moment stabilisiert sie sich, aber Frauke Petri könnte versuchen, im Laufe der Zeit einige Abgeordnete nachzuziehen, vielleicht keine eigene Fraktion, aber eine sogenannte parlamentarische Gruppe zu bilden. Vielleicht trägt der Eklat heute auch einen Keim des Zerfalls in sich.
Bevor wir nochmals zu Ihnen kommen, Peter Vögeli, gehen wir zur FDP. Sie war jahrelang in der Versenkung und steht seit gestern wieder dort, wo sie hin wollte, im Scheinwerferlicht. Die FDP hat den Wiedereinzug in den Bundestag geschafft und hat nun einiges zu tun. Denn jetzt beginnt die Diskussion darüber, wer in der neuen Regierung vertreten sein soll. Veronika Mayer.
Aufräumen im Hans-Dietrich-Genscher-Haus in Berlin. Hier hat die FDP am Abend ihren Wiedereinzug in den Bundestag gefeiert und ihren Parteichef Christian Lindner. Drei Stockwerke weiter oben sitzt Christoph Meyer in einem Büro und sagt, das war eine lange Nacht und das Resultat ist der Wahnsinn.
Vor zwei Jahren, wenn wir gesagt haben, 2017 ist das Schicksalswahljahr für die Partei, wer gesagt hätte, dass wir irgendwie an die Zweistelligkeit daran reichen, hätte einen für verrückt erklärt. Deswegen war die Entwicklung, die wir mit Christian Lindner als Parteivorsitzender und Spitzenkandidaten jetzt in dieser Kampagne genommen haben, einfach phänomenal.
Christoph Meyer hat bis jetzt im Berliner Landtag politisiert. Jetzt wird er neu in den Bundestag einziehen. Und auch für ihn ist jetzt nicht Aufräumen angesagt, im Gegenteil. Alle Augen richten sich jetzt auch auf die FDP. Jamaika, das Bündnis aus Union, FDP und Grünen, hat es bis jetzt auf nationaler Ebene noch nie gegeben. Doch jetzt, wo sich die Sozialdemokraten aus dem Koalitionsrennen genommen haben, bleibt Jamaika die vorerst einzige Option. Jamaika ausgerechnet. Noch im Wahlkampf hatten sich Grüne und FDP regelrecht ineinander verbissen. Und für ein Bündnis mit den Grünen fehle ihm die Fantasie, hatte Parteichef Lindner bereits vor der Wahl betont. Daran habe sich bislang nichts geändert, erklärte er auch heute Mittag auf seiner Pressekonferenz.
Es hat sich nichts geändert. Also wir haben Trendwenden beschlossen auf dem Bundesparteitag in der vergangenen Woche. Und daran fühlen wir uns nach der Wahl auch gebunden. Und es gilt genau das, was wir vor der Wahl gesagt haben. Die FDP ist selbstverständlich bereit zur Übernahme von Verantwortung. Das waren wir unserer Geschichte immer. Nur wir wollen die Richtung der Politik verändern, also Trendwende erreichen. Und wenn das nicht möglich ist, dann wäre unser Platz die Opposition.
Die FDP ziert sich, das muss sie auch, um bei Gesprächen möglichst viel herauszuholen. Aber natürlich sei der Spielraum recht groß, erklärt einer, der sich seit Jahren mit der deutschen Politik befasst, der Politologe Gero Neugebauer.
Die Frage ist ja immer Vereinbarkeit. Inwieweit vertragen sich Personen? In Koalition muss die Chemie stimmen. Inwieweit kann man bestimmte Tagesordnungspunkte als verhandelbar, also nicht verhandelbar deklarieren, worüber kann man sich einigen und man kann sich auch darüber einigen, bestimmte Dinge überhaupt nicht auf die Tagesordnung zu nehmen.
Er vermute, so Neugebauer, dass die FDP ihre wirtschaftsfreundliche Position bezüglich Russland nicht in den Vordergrund rücken werde.
Die werden auch möglicherweise ihre Position, was Gerechtigkeit angeht, nicht so doll nach vorne bringen, um die Grünen nicht so sehr zu ärgern. Da werden die Grünen Konzessionen machen, was den Betrieb von Kohlekraftwerken angeht. Aber letztendlich überwiegt dann also ein gewisses Interesse, das der Parteienlogik folgt. Wenn du erstmal die Macht hast oder die Chance, sie zu ergreifen, dann ergreife sie und behalte sie auch.
Und letztlich, so ist Gero Neugebauer überzeugt, habe die FDP gar keine andere Option, als eine Beteiligung an der Regierung anzustreben.
Es gibt in der Tat keine Alternative, als in die Regierung zu gehen. Opposition ist besetzt. Da kann man nur eine dritte Geige spielen. Und das ist nichts, was der FDP gefällt. Wenn sie schon diesen Sprung gemacht hat, mehr als 5% zugelegt hat, gegenüber dem letzten Ergebnis, ja, warum soll man da nicht stolz sein und sagen, gut, wir gehören zu den Siegern und die Sieger gehören in die Regierung.
Ja, und damit gehen wir wieder zurück zu Peter Vögel in Berlin. Die Parteien analysieren in ihren Zentralen noch die Wahlergebnisse im Detail und taktieren, was sie damit machen, ob sie sich an einer Regierung beteiligen möchten und eben, wenn ja, unter welchen Umständen. Zu Wort gemeldet haben sich, wie gehört, die FDP, die AfD und auch schon die Linke. Stand jetzt, Peter Vögeli, welches ist die plausibelste Koalition im Moment?
Ja, weil sich die SPD selbst aus dem Rennen genommen hat, bleibt eigentlich rechnerisch nur noch Jamaika. Das ist CDU, CSU, FDP und Grüne. Und man hört es schon, das ist eine ziemlich komplexe und komplizierte Angelegenheit, weil die Parteien eigentlich per se nicht so gut zusammenpassen, nach der Wahl noch weniger als vor der Wahl.
Bei der Jamaika-Koalition müssten Parteien unter das gleiche Dach, die zum Teil wirklich komplett unterschiedliche Ansichten haben, nur das Beispiel jetzt Grüne und CSU, ist das wirklich zu schaffen?
Das muss man sehen, weil die AfD hat die Karten noch mal neu gemischt. Die CSU ist in Panik, sie hat katastrophal abgeschnitten in Bayern. Die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl im nächsten Jahr ist auf der Kippe. Sie wird nach rechts schwenken und da muss man sich fragen, wie funktioniert das dann mit Grün zusammen? Aber auch Grün und FDP ist nicht so perfekt zusammenpassend. Und warum das funktionieren könnte, ist wegen Angela Merkel. Sie hat gar keine andere Wahl. Eine Minderheitsregierung will sie nicht. Neuwahlen will sie auch nicht. Die SPD ist nicht zu haben. Also wird sie alles daran setzen, dass das funktioniert. Und man kann ihr ja einiges zutrauen.
Die FDP bringt sich seit gestern in Stellung. Christian Lindner hat sich eben vor einer halben Stunde noch mal zu Wort gemeldet. Ist da wirklich schon klar, ohne FDP geht's nicht und eben die Liberalen wissen das auszunutzen?
Gut, es geht ohne FDP nicht, es geht aber auch nicht ohne die anderen. Die FDP will sich im Moment nicht groß in die Karten schauen lassen, aber sie nimmt diese Jamaika-Koalition schon ernst. Christian Lindner hat gesagt, er habe schon eine Handvoll Telefonate geführt. Und man hat schon gemerkt, das ist eine ernsthafte Option und es gibt ja im Moment keine andere Option. Lindner selbst hat gesagt, er möchte Fraktionsvorsitzender werden. Das ist interessant. Das ist der starke Mann natürlich in der FDP. Er ist nicht in der Regierung, nicht abhängig von Merkel, aber er kann jederzeit Angela Merkel sagen, wir haben da keine Mehrheit in der FDP. Also er sitzt dann am Schalthebel.
Sie haben vorhin gesagt, die CSU ist in Panik wegen der vielen Verluste, die sie gemacht hat. Diese CSU hofft offenbar weiter auf die SPD. Die SPD hat sich eben auch, wie gesagt, schon klar in die Oppositionsrolle begeben, schon gestern Abend. Ist da wirklich das letzte Wort gesprochen?
Gut, das allerletzte Wort ist nicht unbedingt gesprochen, aber ich denke, es ist schon sehr ernst gemeint. Und es macht ja auch Sinn aus Sicht der SPD. Sie stellt nie den Kanzler oder die Kanzlerin, wenn sie jetzt nicht in Opposition geht. Das hat ihr immer geschadet. Und Schulz hat offenbar durchblicken lassen, er wolle Arbeitsministerin Andrea Nahles zur Fraktionsvorsitzenden machen. Sie wäre dann die starke Frau in der SPD und sie hätte die beste Chancen, 2021 Kanzlerkandidatin der SPD zu werden, falls es wirklich so kommt.
Es bleibt spannend. Danke für die Einschätzungen, Peter Vögel in Berlin. Wir lassen Sie jetzt ans Telefon gehen. Der Schweizer Industriekonzern ABB kauft die Sparte Industrial Solutions von General Electric. Und das ist eigentlich das Urgeschäft des US-Riesenkonzerns, gegründet 1890 vom Glühbirnenerfinder Thomas Edison. Allerdings, diese Sparte hat in den letzten Jahren deutlich an Leuchtkraft verloren. ABB will dem Traditionsgeschäft nun neuen Schub bringen. Dario Pelosi.
GE Industrial Solutions produziert elektrische Sicherungen für Haushalte oder Notstromaggregate für Unternehmen. Elektrifizierungsanlagen, sie waren das Kerngeschäft des Pioniers Thomas Edison, als er vor knapp 130 Jahren den heutigen US-Giganten General Electric GE gründete. Für dieses traditionsreiche Geschäft greift ABB nun tief in die eigene Tasche. 2,6 Milliarden US-Dollar bezahlt der Industriekonzern Cash an GE. Von dieser großen Investition verspricht sich ABB viel. Der Schweizer Industriekonzern will so stärker Fuß fassen im US-Markt und seine Position als weltweite Nummer 2 in der Branche stärken. Das erklärte ABB-Chef Ulrich Spiesshofer am Vormittag an einer Telefonkonferenz. Der US-Markt sei der wichtigste weltweit mit einem Volumen von 32 Milliarden Dollar.
This is a 32 billion market.
Beflügelt von der Nachfrage nach mehr Datenzentren, Elektroautos und Energieeffizienzmaßnahmen. Spieshofer sagt es mit einem Bild. ABB wird nun der neue Motor im Auto von GE Industrial Solutions sein.
Think of it as putting ABB's engine into GE Industrial Solutions cars to drive a quantum leap in performance.
Allerdings mit dem Milliardengeschäft kauft ABB zwar ein Auto mit großer Reichweite, aber eines mit einigen tiefen Kratzen im Lack. Die Elektrotechnik-Sparte von GE hat Schieflage, ihr Börsenwert ist im Sinkflug. Beim Mutterkonzern GE gehöre diese Sparte nicht mehr zum Kerngeschäft und vernachlässigte Kinder bleiben in der Entwicklung zurück, gab Spieshofer zu. Es werde keine einfache Aufgabe. Was die Umstrukturierung nun bedeutet für die 13.500 Beschäftigten von GE Industrial Solutions, ist noch offen. Man bemühe sich, möglichst viele der Beschäftigten behalten zu können. Durch den Deal soll in erster Linie die zweitstärkste Division Elektrifizierung von ABB gestärkt werden. Aber nicht nur. Teil des Kaufs ist auch eine weitere Geschäftsbereiche umfassende strategische Partnerschaft mit GE für ABB-Produkte allgemein. Und das soll ABB den Durchbruch in den USA bringen. An der Börse löste der Kauf keine Euphorie aus. Die ABB-Aktien fielen gar etwas ins Minus.
Sie hören Rendezvous, es ist 1:04. Für den erfolgsverwöhnten Macher im Élysée, Präsident Macron, ist dies ein Dämpfer. Bei der Teilwahl des französischen Senats hoffte er darauf, seine Partei würde viel mehr Sitze. Nun wurden es gestern nur 23. Frage an unseren Korrespondenten in Paris, Charles Lieper, was ist da geschehen?
Es ist eine Niederlage für Macrons Partei, mit Ansage allerdings. Insofern müssen wir etwas relativieren. Das liegt am Wahlmodus. Bei Senatswahlen gewählt haben nämlich die Vertreter in den Gemeinde- und Regionalparlamenten. Und diese gehören seit 2014 mit einer erdrückenden Mehrheit der bürgerlichen Partei Les Républicains an. Und darum können die Wahlresultate im Senat keine Überraschung sein. Der neue Senat bildet eine alte politische Realität in Frankreich wieder ab, nämlich eine traditionelle Zweiteilung in ein linkes und ein großes rechtes Lager. Der Senat trotzt also gewissermaßen dem Lauf der Zeit. Vor der Sommerpause standen ja noch alle Zeichen auf ziemlich radikale politische Erneuerung in Frankreich. Und nach den Senatswahlen ist das heute wieder etwas weniger ausgeprägt.
Ja, das Alte kommt wieder, dabei war das Neue geplant. Und Präsident Macron braucht möglichst viele Stimmen im Senat, um die Verfassung in einzelnen Punkten zu ändern. Er will ja sein Wahlversprechen einlösen und den Wahlmodus anpassen, sowie auch die Zahl der Parlamentarier in der Nationalversammlung reduzieren. Wird ihn die bürgerliche Rechte dabei unterstützen?
Ja. Viele bürgerliche Senatoren hatten schon vor ihrer Wahl in den Senat angekündigt, dass sie die aktuelle Regierung in zentralen Fragen eben in diesen Fragen unterstützen wollen. Bei der Reform des Arbeitsrechts war das ja schon zu beobachten. Und diese konstruktive Rechte, würde ich sie mal nennen, aber auch zahlreiche Sozialisten und natürlich auch die Zentristen dürften im Senat jene Mehrheit bilden, welche die Regierung in vielen Punkten unterstützt. Verfassungsänderungen bleiben also möglich, sind politisch gewiss etwas komplizierter geworden, weil eben die Senatoren werden mehr Gewicht haben, wenn es dann darum geht, Gegengeschäfte auszuhandeln. Und da wird dann Macrons Regierung geschickt verhandeln müssen, um die nötigen Mehrheiten zu erhalten.
Aus Sicht von Macrons Partei sind die Senatswahlen sicher ein Rückschlag. Kann man darin auch einen Gewinn sehen, weil Macrons Partei und seine Regierung nun stärker als bisher auch eben diesen Konsens mit den anderen Parteien suchen müssen?
Ja, nun, der Senat bleibt, was er ist und immer schon war, nämlich ein besonderer Haufen von politischen Persönlichkeiten, 2/3 älterer Herren. Ich weiß nicht, ob das ein Gewinn für die französische Politik ist. Es ist aber in jedem Fall ein Gegengewicht zur Nationalversammlung und das ist willkommen. Der Präsident, seine Partei und auch seine Regierung alle zusammen können nun im Senat beweisen, dass sie wie immer versprochen über Parteigrenzen hinweg eben in Sachfragen einen breiten politischen Konsens schaffen können. In der Assemblée sind sie ja wegen der klaren Mehrheitsverhältnisse nicht darauf angewiesen, aber im Senat können sie das nun beweisen. Und das wertet schon die Arbeit beider Parlamentskammern auf und das tut dem präsidialen System in Frankreich durchaus gut. Das gleicht die Kräfte etwas aus zwischen Präsident und Parlament.
Danke, Charles Lieber in Paris. Gleich ist es eins im ersten und vierten Zeit für die Frage Altersvorsorge, wie lange noch oder anders? AHV-Reform gescheitert und jetzt? Im Tagesgespräch diskutieren wir über den Kompromiss, der nicht lange gehalten hat, und über neue Wege. Nach den Schlagzeilen mit Patrick Seiler.
Frauke Petri, die Chefin der Partei Alternative für Deutschland, will nicht zur Fraktion ihrer Partei im Bundestag gehören. Stattdessen will sie als Einzelabgeordnete ins Parlament einziehen. Innerhalb der AfD-Spitze schwelen seit längerem Konflikte. Hans-Jörg Walter gibt sein Amt als Nationalrat nach 18 Jahren ab. Der Thurgauer SVP-Parlamentarier tritt auf den 26. November 2017 zurück. Er mache einer jüngeren Person Platz, teilte er mit. Nach der abgelehnten Rentenreform wird die Mehrwertsteuer in der Schweiz nicht erhöht. Im Gegenteil, sie sinkt auf Anfang 2018 um 0,3 Prozentpunkte. Das sind 800 Millionen Franken, die bisher in die Invalidenversicherung flossen. Diese Finanzierung läuft planmäßig aus. Mit der Rentenreform hätte das Geld jedoch künftig zur AHV umgeleitet werden sollen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.